Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinter jeder Tür aus einem nebelbehangenen, grauen München. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es sehr, sehr, sehr deprimierend. Sehr deprimierend. Also wirklich, da will man ja gar nicht aus dem Bett raus.
Ja gut, vor allen Dingen da, wo du jetzt gerade warst, war zumindest das Wetter nicht deprimierend.
Doch, das Wetter war auch da deprimierend, ehrlich gesagt.
Echt?
Ja, also sonnig war es nicht. Also für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, ich war 5 Tage in Syrien beruflich und es war kein gutes Wetter. Also es war natürlich wärmer als hier, ja, so. Es war so in der Spitze, es war so in der Spitze vielleicht 15 Grad oder so. Aber die Sonne, warum lachst du? Was ist?
Also Leute, meine Schwester war in Damaskus und die war für die Arbeit da, um den Wiederaufbau nach dem Assad-Regime und so weiter. Und sie erzählt, jetzt gerade, ich wollte eigentlich, dass du davon ein bisschen erzählst und das so als Überleitung, aber ich merke, ich muss an meinen Überleitungen noch arbeiten, trotz die als gutes Vorbild. Und was du machst ist, ja Leute, ich war in Syrien und ja, das Wetter, das war und alles, ich glaube, dass die Erwartungshaltung, nicht nur von mir, sondern vielleicht auch von unseren ZuhörerInnen, wenn du über Syrien sprichst, das Wetter ist.
Ja, aber das Wetter war auch wirklich nicht gut. Also. Ja, also es war in der Spitze vielleicht so 15 Grad oder so. Aber das, was mich wirklich, was mich wirklich fertig gemacht hat, was das Wetter angeht, ist der Smog. Oh, also die Luft war so katastrophal. Das ist ja in vielen Ländern so, wo quasi Abgase zuhauf überall rausgeblasen werden, dass es im Winter dann wirklich smoggig wird. Ist jetzt in Pakistan auch so. Mein Mann ist ja gerade in Pakistan. Der ist auch Smog-Level hoch 1000.
Krass.
Ganz so schlimm war es in Damaskus nicht, aber auch der Luftindex da war wirklich nicht gut. Und man hat es richtig gemerkt. Und das ist, ich hab richtig Kopfschmerzen davon bekommen. Also es war bewölkt, es war eigentlich immer grau, so manchmal ist die Sonne durchgekommen und abends wurde es auch echt richtig kalt, also abends war es vielleicht so 7 Grad oder so, also es war jetzt da kein geiles Wetter, aber die meinten auch alle so, du hast den Winter mitgebracht aus Deutschland, so, vorher war hier noch gutes Wetter.
Okay.
So jetzt, seitdem du hier bist, ist Scheißwetter, nicht nur so, cool, ich dachte, ich kann ein bisschen Sonne tanken nochmal vor Weihnachten, aber no. Ja, naja, aber ja, das Wetter war nicht gut. Aber ansonsten war es eine sehr, sehr spannende Zeit. Ja, ich habe da ganz viele spannende Menschen getroffen und war in zerstörten Gebieten, habe mir Wiederaufbauinitiativen angeschaut und ganz viele spannende Menschen getroffen und interviewt. Also das war sehr, sehr bereichernd. Ich war halt jetzt zum Jahrestag vom Assad-Sturz da. Eine riesige Feier in Damaskus, könnt ihr euch nicht vorstellen. Also Schätzungen sagen, dass so 2,5 bis 3 Millionen Leute an dem Tag in Damaskus waren, die nur gefeiert haben. Der ganze Platz war voll. Also wir sind da irgendwann, wir konnten nicht mehr weiterlaufen, weil es so dermaßen voll war. Und die Leute haben gefeiert und Feuerwerk steigen lassen und alles Mögliche. Wenn ihr da mehr zu wissen wollt, dann könnt ihr uns ja auch auf unserem Instagram-Kanal oder so ein paar Fragen schicken. Die beantworte ich dann gerne. Aber ansonsten geht es bei uns ja heute nicht um Syrien, sondern um Familien mit Migrationshintergrund, was ich ja in der letzten Folge auch schon gesagt habe, womit ich ja wahrscheinlich in Syrien dann auch wieder ein bisschen konfrontiert werde mit unserer eigenen Migrationsgeschichte. Und das war bedingt so. Also ich hätte es mir krasser vorgestellt, aber es war jetzt gar nicht so krass. Also ich habe mich nicht so sehr in meine Kindheit zurückversetzt gefühlt, wie ich dachte, weil ehrlich gesagt, auch das Arabisch in Syrien ganz anders ist als das Arabisch in Tunesien. Also ich habe da wenig irgendwie so Flashbacks oder irgendwie sowas gehabt zu der Zeit, als wir als Kinder zumindest oder auch später halt in Tunesien waren. Weil wirklich der Dialekt ist ein ganz anderer. Also es ist ganz anders. So.
Ach, krass.
Und die haben dann auch, ich habe dann auch mit vielen Leuten darüber geredet, dass ich ja ganz lange so die normalen, in Anführungszeichen, Worte für bestimmte Begriffe gar nicht kannte, auf Hocharabisch oder auf dem normalen Arabisch. Ne, zum Beispiel auf in Tunesien sagt man ja zu, wie geht's, schnachwelik. Ja. Und das sagt niemand, das sagt sonst niemand. Das ist ganz spezifisch tunesisch. Und dieses Kifak oder Kaifa Haluka oder so auf Hocharabisch oder wie man das in der Region sagt, das kannte ich überhaupt nicht. Das wusste ich überhaupt nicht, weil in Tunesien sagt man Schnahuelik Labes oder Sava. So Kifak wird er überhaupt nicht verwendet. Und das sind halt so Sachen, die mir halt da nochmal so richtig aufgefallen sind. Aber ja, es war sehr, sehr interessant.
Also auf der anderen Seite der Smartphones, Mimi hat uns ja dann ab und zu auch Bilder geschickt und so, muss ich sagen, war das für mich schon sehr weird. Schon sehr krass. Also hier in diesem Vorweihnachtsstress, wo Konsum einfach alles ist und wo man über was schenke ich dir, was schenkst du mir und Weihnachtsmarkt und hier ein Glühwein und dann auf einmal solche Bilder sieht, solche Beiträge hört, wie du sie gemacht hast, das war, das hat mein Spenderherz dann nur noch mehr animiert. Also ich spende ja das ganze Jahr, ich finde es ja total lächerlich und heuchlerisch, dann an Weihnachten das dann rauszuholen. Ich finde, besser als gar nicht, ne? Also für die, die am Weihnachten spenden wollen, bitte, besser als gar nicht. Aber ich finde es aufrichtiger aus meiner Sicht, das ganze Jahr zu machen, weil das Leid von Tieren oder hungernden Kindern ist ja das ganze Jahr da, ne? Nicht nur an Weihnachten. Und da wurde mir nochmal klar, wie privilegiert auch unsere Sorgen oft sind. Und ich, egal mit wem ich schicke ja dann immer die Sachen, die ich aufgenommen bekomme, von meiner Mutter zum Beispiel, die schicke ich ja dann immer auch an meinen engsten Freundeskreis weiter und sage, meine Schwester, guck mal da, oh mein Gott und so, ich bin ja dein größter Fan, wie du weißt. Und da waren auch die Rückmeldungen krass und ich mache mir gerade Gedanken über so banale Sachen. So, das war einfach, ich glaube in der Zeit, wo es halt so viel um Konsum und so geht, wie jetzt in der Vorweihnachtszeit, dann auch noch das zu sehen auf der anderen Seite, was da passiert ist, live, das war schon heftig. Das hat mich schon auch mehr mitgenommen. Ich sage ja immer, ich könnte deinen Job nicht machen, als ich dachte. Und noch dankbarer gemacht auch.
Das Interessante ist halt, dass wenn man da halt mit Leuten spricht, oder zumindest alle Leute, mit denen ich da gesprochen habe, waren sehr verständnisvoll, was die Situation angeht. Ich habe immer wieder versucht, auf dieses Negative zu gehen, um halt so herauszufinden, wie ist jetzt so das Gefühl. Ne, so ja, aber ne, es gibt ja Stromausfälle und ihr habt hier, ne, ihr müsst hier gucken mit dem Wasser und das ist doch auch alles teurer geworden und bla bla bla. Und ne, es gibt doch immer noch, die Infrastruktur ist zerstört und so. Und die haben alle gesagt, ja, es ist ja auch erst ein Jahr her, so jetzt, ne? Chill mal, so nach dem Motto. Es ist erst ein Jahr her und dafür hat sich ja schon viel getan. Und die sind ja schon dabei und wir haben schon so viel Fortschritt geleistet in dem einen Jahr und wir müssen dem Ganzen jetzt Zeit geben und bla bla bla. Und also es gibt auch viele Leute, die ungeduldig sind, die sagen, ne, so ja, es muss jetzt hier alles schnell, schnell, schnell vorangehen. Aber die allermeisten, mit denen ich gesprochen habe, die sind so, wir machen jetzt Dinge, die vor einem Jahr unmöglich gewesen wären. So, ne, auch zivilgesellschaftlich, ne, nicht unbedingt nur, was die wirklich zerstörten Dinge angeht, sondern einfach der ganze Prozess ist angeschoben. Es gibt jetzt Podiumsdiskussionen, es gibt Gesprächsrunden, man darf offen über Politik reden, man darf offen Petitionen starten. Das gab es vorher alles nicht. Ne, man kann jetzt hier wieder versuchen, aus dem Ausland Geräte, Expertise ranzuschaffen, ne? All das kann man jetzt wieder machen. Unternehmen wollen wieder investieren, ne? Kommen jetzt auf Messen, sind jetzt irgendwie in den Startlöchern und so. Aber das dauert eben alles seine Zeit. Und das ist so der Vibe, den ich da mitbekommen habe, den ich auch total beeindruckend finde, weil das Everyday Life, sage ich jetzt mal, ne? Der Alltag der Leute hat sich jetzt noch nicht so krass verändert in dem letzten Jahr. So, ne, klar, der Strom ist ein bisschen stabiler geworden, das Internet ist ein bisschen stabiler geworden und so, ne, aber das ist hauptsächlich, so wie ich das empfinde, eine gefühlige Sache, die sich verändert hat. So, ne, es gibt viele Podiumsdiskussionen, man darf jetzt über alles reden, aber so Gesetzgebungen neue gibt es jetzt noch nicht so viele, die wirklich etwas verändern. Aber es wird an halt, es wird an vielen Dingen gearbeitet und das ist eben diese Hoffnung von vielen Menschen, dass das auch wirklich zu einem tatsächlichen Wandel führt. Also all das, was jetzt angestoßen ist, ne, dass das nicht wieder zum Stopp kommt nach einem Jahr oder zwei Jahren oder drei Jahren, sondern dass das jetzt wirklich tatsächlich ein Prozess anstößt, der dieses Land wieder aufbauen kann. Also ja, sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Sehr, sehr interessant.
Auf jeden Fall. Ja.
Gut, kommen wir zu unserer heutigen Folge. Also, wir sind ja heute bei Folge 3. Drei. Kennst du dieses Meme? Von
drei.
Drei. von unserer kleinen Migrationsgeschichtsreihe sozusagen. In den letzten beiden Folgen haben wir ja viel darüber gesprochen, wie das für die Menschen ist, die hier ankommen, was für Reibereien, Konflikte in den Familien herrschen, warum das aufkommt, ne, diese Generationsgeschichten, diese Gefälle zwischen Kindern und Erwachsenen und worum es den Eltern geht, worum es dann den Kindern geht. Darüber haben wir alles in den letzten beiden Folgen gesprochen. Heute wird es um das Thema System gehen. Also quasi, wie wirkt sich diese Migrationsgeschichte, diese Konflikte, die entstehen, auf die Systeme aus, also auf Schule, Kita und so weiter? Und wie können auch Institutionen besser damit umgehen, wenn sie mit Familien mit Migrationsgeschichte arbeiten? Also was für Themen kommen da auf? Wie kann man das besser verstehen? Wie kann man das besser einordnen? Das hier wird jetzt eine Folge, die, glaube ich, Fachkräfte sehr interessieren wird, aber auch Eltern, wie sie quasi damit umgehen können. Ja, darum geht's heute. Ich bin noch ein bisschen von der Rolle, Leute, wenn ich jetzt hier keine tollen Überleitungen finde. Seht es mir nach.
Also ich finde, du hast das ganz gut erklärt. Genau darum geht es heute. Vor allen Dingen auch für Fachkräfte, die egal wo mit Migranten zu tun haben. Und das ist ja nun mal Kita, Schule, Jugendhilfe, ne? Also alles in jeglichen Bereichen. Mhm. Gibt es da Berührungspunkte, die aus meiner Sicht nochmal ganz wichtig sind, die zu beleuchten und zu erklären? Also meiner Erfahrung nach, und das will ich will hier niemanden judgen, ich hoffe, das ist mittlerweile allen klar, ist einfach die Kommunikation so viel mehr, die fehlschlägt, als nur die Sprache und die Wörter. Also wenn eine blonde, wunderschöne, vollbusige Greta vom Jugendamt kommt und ganz normal rumläuft, wie wir Frauen im Westen nun mal rumlaufen, gerade aus dem Studium raus, ja, und sich bei einer Familie hinsetzt, die Schuhe nicht auszieht, nicht zu essen und nicht zu trinken annimmt, dann kann ich dir im Vorfeld schon sagen, Mimi, dann kommen die gar nicht auf ein Level, dass die Hilfe überhaupt annehmen wollen. Und dann geht die Greta da raus und sagt, Mensch, das war ein tolles Gespräch, die haben immer genickt und haben immer ja, ja gesagt und ich sitze daneben und denke, nee. Nee, das ist so ein typisches Ding von, die sagen ja, 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 aber da tut sich gar nichts. Da reden wir auch noch später drüber. Kennen wahrscheinlich viele Fachkräfte auch von der Kita, die sitzen mit Eltern mit Migrationshintergrund in der Kita und dann nicken die alles ab und da wird sich aber nichts verändern, weil das zwei unterschiedliche Ja's sind. Die ja. denken dann, die müssten das so tun, vielleicht verstehen die das gar nicht oder sind einfach nur höflich, aber haben das dann gar nicht besprochen. Haben das aber dann gar nicht wirklich verstanden, was da besprochen wurde. Und deswegen ist aus meiner Sicht das Problem nicht die Menschen, sondern die Übersetzungsarbeit. Also wir haben ganz tolle Fachkräfte, die können auch ganz tolle Arbeit machen, aber nicht in dem Bereich vielleicht. Ich zum Beispiel zähle mich auch dazu. Also ich finde auch, dass ich für die meisten Familien mit Migrationshintergrund einfach gänzlich ungeeignet bin. Weil einige Dinge von meiner eigenen Biografie teilweise angetitscht werden, was super anstrengend für mich ist, das immer wieder im Blick zu nehmen und das für mich zu bearbeiten. Ich wurde früher aufgrund des Namens, das ist ja auch so geil, ne? Also ich habe angefangen, selbstständig zu sein und dann haben einige Träger mich angefragt. Ich habe für mehrere gearbeitet, für Familien mit Migrationshintergrund eher so nordafrikanischer Länder, weil sie wissen, wo ich geboren wurde. Und dann gehen die davon aus, dass ich einfach diese Sprache spreche.
Mhm.
Und dann nicht nur diese Sprache, sondern auch diese drei Aspekte der Übersetzung, nämlich Sprache, Kulturcode, das hatten wir im letzten Das hatten wir in der letzten Folge häufig, also wie man Termine, Kritik und Autorität versteht. Und die Systemlogik, also was Schule, Jugendamt brauchen, um handeln zu dürfen und zu können. So, das sind ja die Sachen, die alle damit reinspielen. Und ja, ich war gänzlich ungeeignet, was soll ich sagen? Also, ja, schade, aber wahr. Und dann musste ich dann auch sagen, ja, nur weil ich Ben Hadid mit Namen heiße und da geboren wurde und vielleicht nicht ganz so deutsch aussehe, heißt das nicht, dass man mich da in jegliche Familien reinsetzen kann.
Ist ja auch blöd für dich, dass du dann in so eine Schublade gesteckt wirst, oder? Also ich meine, deine Kernthemen sind ja ganz andere. Also es gibt ja auch viele Menschen mit Migrationshintergrund, die sich für Menschen mit Migrationshintergrund aktiv einsetzen wollen. So, es ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber davon auszugehen, dass du das halt auch, dass das halt auch deine Kernkompetenz ist, nur aufgrund deiner Herkunft oder deines Namens, ist halt also das stimmt, das ist halt schon ein bisschen diskriminierend, oder nicht? Deine Kernkompetenz ist ja einfach deine tiergestützte Pädagogik, deine Arbeit mit Kindern psychisch kranker Eltern und auch sexueller Missbrauch. Also das sind ja Sachen, auf die du dich spezialisieren wolltest, weil das deine Interessen sind, weil du glaubst, dass du da am besten bist. Und dann nur aufgrund deiner Herkunft dann zu Familien mit Migrationshintergrund gesteckt zu werden, wo ganz andere Themen vielleicht bearbeitet werden müssen. Also das ist ja Quatsch.
Ja, und solche so sehr subtile Diskriminierung habe ich halt häufig erlebt. Also es ist ja nicht negativ gemeint, ne? Das ist ja auch so witzig. Die meisten Diskriminierungen sind ja gar nicht negativ gemeint mir gegenüber. Aber sie sind halt trotzdem sehr schubladenartig und diskriminierend. So, auch dass ich Arabisch sprechen kann, also kann ich leider nicht.
Was sind denn so typische Missverständnisse, wenn man jetzt über Schule und Kita spricht? Also so klassische Sachen wie jetzt das zum Beispiel, ah ja, ne, die kommt ja irgendwie aus dem Land, deswegen muss die das und das ja können. Sowas haben ja wahrscheinlich die armen, überforderten Kita-Mitarbeitenden andauernd, weil die denken, ach ja, der kommt aus dem Land, deswegen so.
Mhm. Ja, also jetzt werden wir gleich über typische Muster sprechen. Bitte keine Schubladen, ja? Familien mit Migrationserfahrung sind extrem verschieden. Alle, auch wenn sie von einem Land kommen, muss ich nochmal sagen. Es sind ja dann immer die Syrer, ne? Die Pakistani, die Eritreer. Ja, auch das ist sehr unterschiedlich. Ich weiß ja nicht, Leute, wir sind ja die Deutschen. Ich kenne ganz viele Familien, die das alle ganz unterschiedlich machen, weil sie aus ganz unterschiedlichen Normen und Wertesystemen groß geworden sind. Also, wenn ich das dann immer so erkläre, dann ist es so, ja, das stimmt, ja. Ja, dann kann es ja auch nicht die Syrer sein. Verrückt. Aber trotzdem, in der Kita und in der Schule begegnen uns halt immer wieder dieselben Missverständnisse, die nicht aus mangelndem Interesse entstehen, sondern aus diesem Konglomerat aus Sprache, Codes und Systemlogik. Ich finde immer wichtig zu betonen, Missverständnisse sind halt oft einfach nur in Anführungszeichen Übersetzungsfehler und keine Absicht. Vielen Eltern wird Absicht unterstellt. Ein Klassiker ist zum Beispiel, die Eltern interessieren sich einfach nicht. Und Eltern denken, ich werde bewertet. Also wenn man mit denen mal so richtig ins Gespräch kommt. Ich habe Gott sei Dank auch wirklich sehr, sehr tolle MitarbeiterInnen, die ich nicht missen will, die Russisch, Ukrainisch, aber auch Arabisch sprechen. Und das sind so unfassbar beeindruckende Menschen, da haben wir beide uns ja auch schon drüber unterhalten, die ich da sehr gerne mit reinnehme, weil die einfach ganz andere Übersetzungsarbeit leisten und dann wird halt auch erst klar, dass die Familien sich bewertet fühlen, von oben herab behandelt fühlen und überhaupt nicht oft das Problem verstehen, was irgendwelche Sozialarbeiter und SozialarbeiterInnen in Schule, Kita und Co. mit ihnen haben. Das könnte dann so aussehen wie Eltern kommen selten zu Elternabenden, Unterschriften fehlen, Rückmeldungen kommen spät oder gar nicht. Und was dann oft von solchen Systemen interpretiert wird, ist, die sind unzuverlässig, die kümmert es nicht, sie interessiert es nicht. Geil finde ich auch so dieses, da fehlt Erziehungswille. Habe ich kürzlich erst gehört. Aha, habe ich gedacht, Mensch, toll. Also, die Mutter kommt nicht zum Elternabend und der Vater auch nicht und die interpretieren das zu, da fehlt Entziehungswille. Da sage ich, also ich bin bei vielen Elternabend auch nicht da. Also, weil es auch einfach bei uns oft nicht geht. Wenn mein Mann arbeiten ist, muss ich hier zu Hause bei den Kindern sein. Das fände ich aber schon heftig. Mir wird irgendwie dann hoffentlich aber kein fehlender Erziehungswille unterstellt.
Nee, du hast nur den Stempel der Rabenmutter sowieso, Sarah. Die denken sich, ach ja, die Rabenmutter.
Ja, komm. Sowieso, das stimmt. Naja, immerhin kein fehlender Erziehungswille. Ich bin einfach nur eine scheiß Mom.
Genau, genau.
Was aber auch aus meiner Erfahrung und in der Zusammenarbeit mit meinen KollegInnen häufiger dahinter steckt, ist Scham. Also ich verstehe die Sprache nicht gut genug, ich will mich nicht blamieren oder Angst. Wenn ich etwas Falsches sage, gibt es dann Ärger? Können die mir die Kinder wegnehmen? Das ist auch so ein Punkt. Die Arbeitsrealität, also Schichtdienste, mehrere Jobs, wenig Autonomie bei Arbeitszeiten und negative Vorerfahrungen. Also in manchen Herkunftssystemen gilt Schule halt als Autorität. Eltern sprechen nicht auf Augenhöhe, sondern vermeiden den Widerspruch. Das vergessen auch viele. In einigen Ländern, wo Schule möglich war, haben Lehrer aber ja noch die Autoritätsgewalt wie bei uns in den 60ern, wo die auch da mit Rohrstock und sowas prügeln durften. Was da hilft, ist ein niederschwelliger Kontakt. Also nur 10 Minuten Termine statt 60 Minuten Elternabend. Ein Satz, der Tür öffnet, wäre eher so, ich möchte es Ihnen leicht machen, dabei zu sein. Was würde Ihnen helfen? Ich finde es auch immer total, ich weiß, dass es schwierig ist. Ich weiß auch, dass es nicht so einfach ist, aber ich finde es echt schwierig, wenn in Deutschland halt beim Kita-Gespräch nur deutschsprachige MitarbeiterInnen da sitzen und man eigentlich weiß, die Eltern können das gar nicht verstehen, es ist keine Übersetzungsmöglichkeit dabei. Viele Eltern haben dann vielleicht die ältere Tochter dabei oder irgendjemanden, der irgendjemanden kennt, aber das ist ja dann auch von denen selbst initiiert und nicht von den Einrichtungen. Und da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, was das mit jemandem macht, wenn er irgendwie das Gefühl hat, er ist in Abhängigkeit. Der sitzt dann da und das muss übersetzt werden und in der Hoffnung, dass es dann richtig übersetzt wird. Und eigentlich ist man ja eloquent und intelligent und hat einen tollen Beruf in seinem Herkunftsland ausgeübt und kann das eigentlich alles selbst.
Ja, aber da muss halt auch dann wieder das System greifen. Das ist ja wieder so ein systemischer Fehler, dass es halt eben Unterfinanzierung an Schulen gibt, dass man eben solche Übersetzerinnen, Übersetzer gar nicht einsetzen kann oder halt vom Amt oder von der Ausländerbehörde oder von irgendjemandem, dass da einfach gar nicht die Mittel da sind, dass solchen Familien einfach so eine Übersetzungshilfe dann gestellt werden kann. Ne? Oder dass man halt sowas überhaupt gar nicht beantragen kann von der Schule aus. Ne? Wir haben hier am Donnerstag einen Elternabend mit drei Familien, die nicht so gut Deutsch können. Kann da nicht jemand kommen und hier für uns übersetzen? Sowas findet ja gar nicht statt. Wer soll das bezahlen? Ne? Es gibt zu wenig Leute, bla bla bla. Also das sind ja so Sachen, da ist ja die Schule dann auch quasi drin gefangen in diesem System, in dem sie irgendwie zurechtkommen muss. Ne?
100%, absolut, super schwierig, aber dann erwarte ich von denen eine andere Einstellung den Eltern gegenüber. Dann erwarte ich von allen Kita-MitarbeiterInnen und LehrerInnen und Schulsystem, dass die dann nicht denken, ja, die haben kein Interesse, sondern scheiße, wir würden eigentlich mehr gerne tun, aber es geht nicht. Weißt du, die Einstellung fehlt mir da häufig. Nicht bei allen natürlich, ne, sondern es gibt immer solche und solche, wie wir wissen. Die Eltern werden dann dazu befähigt, zu sagen, ich möchte mitarbeiten, aber ich brauche klare Informationen und manchmal Hilfe beim Verstehen. Bei sowas sind wir natürlich aber schon sehr weit.
Ja.
Also, ne, wenn die das äußern können und das für sich einfordern können, sind wir schon sehr weit. Da ist natürlich wieder Theorie und Praxis. Was ich sehr hilfreich finde, und das empfehle ich dann auch vielen LehrerInnen und ErzieherInnen, wie auch meinen KollegInnen, dass man vorab eine Einladung macht, die Familien sich ja schon in ihrer eigenen Sprache übersetzen können. Also dann wissen die schon, worum es geht. Es ist nicht ein, wir müssen sprechen, wann können sie denn mal, sondern ne, es geht um erstens den Lehrstand, zweitens Verhalten im Morgenkreis oder im Unterricht, dann was wir als nächstes konkret machen können. Dann wissen die Eltern schon, worum geht es in diesem Gespräch und können sich schon anders darauf vorbereiten. Das kann man auch denen auf Deutsch mitgeben. Die können sich das mittlerweile sehr einfach in der App übersetzen. Ein weiterer Punkt wäre, dass Eltern als unhöflich und abweisend gesehen werden und dass Eltern dann eher denken, ich muss mich schützen. Also wie es aussieht, wäre dann eher kurzer Blickkontakt, wenig Smalltalk, knappe Antworten, wirkt kühl oder distanziert. Was ja auch super spannend ist, weil Smalltalk ist in vielen Kulturen ja gar nicht gang und gäbe.
Mhm, mhm.
Was aber häufiger dahinter steckt, ist eher so dieser Kulturkult, ne? Also zu denken, nee, mache ich nicht. Warum? Dann Unsicherheit. Menschen sprechen weniger, wenn sie natürlich sprachlich sich unsicher fühlen. Ach nee, logisch. Statusgefühl ist auch ein Punkt. Also Eltern sind in einer unterlegenen Position und haben Angst, dass die Lehrkraft das bewertet. Dann gehen sie quasi in den Rückzug als Schutz. Was dann halt passiert ist, ne, die denken dann, Eltern wollen keine Hilfe und die Hilfe kann erst gelingen nach maximaler Transparenz, nach viel Zeit und wenn die Zielen und Rollen halt klar definiert sind. Du kannst ja nicht einfach reingehen und sagen, so Leute, alles klar, du hast zwar Sachen überlebt, von die ich mir nicht mal ausdenken kann, im krassesten Fall, aber ich sag dir jetzt, wie du dein Kind erziehen sollst.
Ja, und andersrum ist es ja genau das Gleiche, ne? Also wenn eben die Familien aus Kulturen kommen, in denen sehr viel Smalltalk geredet wird als Höflichkeit. Und dann kommen sie irgendwie in Deutschland auf eine ruppige Kita-Mitarbeiterin, die überhaupt nicht, die nicht mal Hallo sagt so richtig. Dann denken die sich auch so, hey, was ist das denn für eine? Was ist denn hier für ein kulturloser Laden? So, hä? Also das ist ja andersrum genau, funktioniert ja genauso, ne?
Absolut. Also ich hatte mal eine Familie, da fand ich das Essen wirklich überhaupt nicht lecker. Aber ich wusste, wenn ich da auch nur einen halben Fuß rein haben will, muss ich all das essen und trinken, was die mir vorwerfen, weil das echt unhöflich gegolten hätte. Und da war auch eine Mutter, die hat auch immer extra gekocht, wenn ich gekommen bin. Weil das einfach super unhöflich gewesen wäre. Ich war ein Gast. Und wenn man das dann ablehnt, dann fühlen die sich echt teilweise vom Kopf gestoßen. Das muss man halt einfach wissen. Oder auch Geschenke. Ich darf ja gar nicht Geschenke annehmen eigentlich. Sonst würde das ja heißen, dass ich bestechlich bin. Und das finde ich bis zum gewissen Punkt ja auch gut. Aber crasht mir halt manchmal meine Praxis, wenn eine Teenagerin oder eine junge Erwachsene eher von ihrem ersten Gehalt mich einladen will, weil ich sie 2 Jahre vorher zum Essen eingeladen habe. Und sie total stolz ist und das machen will. Ja, dann mache ich mir doch nicht die Beziehung dazu kaputt und sage, also weißt du, in dem Paragraphen steht, ich darf das nicht. Wenn die das doch so will und wenn die so stolz darauf ist. Oder wenn eine Familie mir zu Weihnachten eine Kleinigkeit schenken will, was die selbst gemacht haben. Dann sage ich doch nicht, oh Mensch, das ist aber total nett, aber da nehme ich nicht mit.
Ja, ja.
So, also da muss man sich halt schon ein bisschen drauf einlassen auch. Was dann helfen könnte, wäre, wenn man für sich klar hat, das ist sehr viel Information und die fassen das sehr kurz. Es wird dieses kurze Zusammenfassen von all diesen Informationen, wird halt abgefragt, ob sie angekommen ist oder ob man das verschriftlichen soll, damit die sich das selber übersetzen können. Viele sagen dann, ja, dafür habe ich aber keine Zeit, ne? Aber die sind jetzt schon seit so und so vielen Jahren in Deutschland, langsam müsste das ja fluppen. Das ist für mich sowas von dermaßen am Thema vorbei. Ich finde das so übergriffig. Worum geht's dir gerade, Gertrude? Geht's dir jetzt gerade darum, zu bewerten, wie die Eltern sich integriert haben? Oder geht's dir jetzt gerade darum, dass das Kind irgendwie gefördert wird? Also ich finde das einfach völlig übergriffig. Auch wenn sie vielleicht recht haben sollten, ist das nicht ihr Auftrag in dem Moment, das zu bewerten und auch nicht das zu äußern, sondern ihr Auftrag ist es, Lösungen zu finden, um das Kindeswohl zu gewährleisten.
Weil wenn die Familie jetzt erst ein halbes Jahr hier ist, dann würde sie es machen, oder wie? Also.
Ja, genau. Ich verstehe das. Genau, das habe ich auch schon mal gefragt. Ach so, wenn sie erst kürzer hier wären, dann wäre das okay? Hä?
Ja, ja.
Dann hätte sie auf einmal die Kapazität dafür, oder was? Ah, macht keinen Sinn. Also ich mache mich wie immer häufig sehr beliebt bei den Einrichtungen. Aber ist mir ja egal. Ich bin nur froh, dass meine Kinder sind ja aus der Kita raus, so. Und jetzt muss ich nur noch gucken, dass meine Kleine in eine weiterführende Schule kommt, die ansatzweise nicht ganz so für den Arsch ist. Und dann kann ich mich ja weiter mit den anderen Schulen bekriegen. Ein weiteres Missverständnis ist häufig, die Eltern sind zu autoritär und zu streng. Also ein Vorurteil, mit dem viele Familien leben müssen. Und die Eltern denken halt einfach nur, ich muss mein Kind schützen. Wie das aussieht, ist dann, Eltern reagieren hart auf Rückmeldungen, ne, das darfst du nicht sein, starke Kontrolle, starkes Eingreifen, Kind wird eingeschüchtert oder sehr angepasst. Und Ja, ich kann das nachvollziehen, aus eigener Erfahrung sehr gut nachvollziehen, wie sich das anfühlt und dass da einige Schulen und Kitas eingreifen wollen. Aber es geht halt auch nicht mit einem Vorschlaghammer, weil das hilft halt überhaupt nicht. Also da auch zu gucken, die Eltern da abzuholen, wo sie stehen. Was ist denn wirklich Priorität gerade? Ne, ich habe bestimmt auch schon mal davon erzählt, dass ich in der Kita und auch in der Schule mal angerufen worden bin und die haben bei mir quasi sich darüber beschwert und haben gesagt, sie sind kurz davor, eine Meldung beim Jugendamt zu machen, weil das Kind keine adäquaten Frühstücksachen mitbekommt und ich die Welt nicht verstanden habe, weil ich gesagt habe, also hat das Kind denn was mit? Ja, okay. Ist das Kind das denn? Ja. Hat das Kind danach denn noch Hunger? Nein. Ja, aber was fehlt ihnen denn? Ja, das ist Weißbrot und da ist kein Obst mit dabei. Und
ja.
Also weißt du, wo ich denke, ja Leute, ja, du darfst halt nicht nur von dir ausgehen, Gutrilde. Ist halt schwierig. Ja, weißt du? Oder ich hatte auch eine vietnamesische Familie, die wollten halt Suppe. Die wollten denen morgens die Suppe nicht aufwärmen.
Och nee.
Die frühstücken halt diese scheiß Suppe. Was soll ich denn jetzt machen?
Ja, ist echt
so. Soll ich jetzt zu den Eltern gehen und sagen, so, ihr müsst eurem Kind jetzt jeden Morgen Butterbrot schmieren? Das Kind hat kein Butterbrot gegessen.
Weißt du, aber das Geile daran ist ja, diese Suppe ist wahrscheinlich nährstoffreicher als die Kackstulle von Fritzchen nebenan mit der Billigmotte drauf, weißt du? Aber das ist okay. Aber die gute Gemüsebrühe hier mit keine Ahnung was alles drin oder Rinderkraftbrühe, die so richtig viel Energie gibt, nee, das geht nicht morgens, nee. Und das stinkt ja sowieso auch den ganzen Klassenraum voll. Also nee.
Ja, sowas, also Leute, wirklich sowas, das habe ich alles ernsthaft erlebt. Also da kann ich nur mit dem Kopf schütteln.
Ja, ich kann's mir bildlich vorstellen, wirklich.
Und das sind keine inkompetenten Fachkräfte, das will ich damit gar nicht sagen, aber die sprechen halt einfach diese Kulturcodes nicht und lassen sich aus meiner Sicht auch manchmal gar nicht dann darauf ein.
Was dann wiederum dazu führt, dass das arme Kind, was mit seiner Suppe in die Kita kommt, sich noch schlechter dadurch fühlt, sich ausgegrenzt fühlt. Ich meine, jeder kennt die Geschichten von Migrantenkindern, die mit stark gewürztem Essen, was irgendwie doll riecht oder sowas, in die Schule geht oder in die Kita geht und dann ausgelacht wird oder dafür gemobbt wird oder sowas. Und da könnten doch die Fachkräfte mal einschreiten und irgendwie ein Themen, was weiß ich was, Projekt machen oder sagen, guck doch mal, ne, wie Frühstück ist in anderen Ländern anders, ne, lass uns doch mal darüber was machen. Nur weil wenn die dann sagen, nee, das können wir hier nicht machen, das geht so nicht bei uns, dann fördern sie doch nur diese Art von Diskriminierung und das Mobbing, was das Kind dann erfährt.
Absolut. Das war auch da die Haltung, ne? Naja, der ist der Einzige, der Suppe isst und so und die anderen Kinder. Ich dachte, dann erklären sie doch, warum das okay ist.
Ja, ist echt so. Das ist doch ein super Material, womit man arbeiten kann. Ja, andere Kulturen, andere Sitten, andere Essens-Codes oder whatever, Rituale. So, das ist doch total bereichernd für die Kinder, dann zu wissen, ach, nicht überall isst man morgens eine Mortadella-Stulle zum Frühstück. Das ist ja interessant.
Ja, absolut, absolut. Aber dafür müsste man halt versuchen, sich darauf einzulassen, was viele auch machen. Ne? Manchmal sind es ja nur so Einzelne. Also ich kenne auch einige Kita- und Schulen-MitarbeiterInnen, die das machen und dann ist es so, weiß ich, von 10 vielleicht einer, der dann das da immer so, ne? Also ich will nicht, dass das Gefühl aufkommt, dass das ständig ist und dass das alle machen, auf gar keinen Fall. Aber ich finde, dass das auch noch einer heutzutage noch so macht, ist einfach too much.
Und das hat sich in den letzten Jahren mit Sicherheit auch gebessert. Also früher war es wahrscheinlich noch intoleranter.
Ja, mit Sicherheit. Was häufig dahinter steckt, hinter dieser autoritären Strenge, ist häufig das Empfinden, dass Schule ein Ort der Zukunft ist. Fehler können uns viel kosten. Also, und das ist ja ein schöner Gedanke, dass Eltern denken, meine Kinder sollen es besser haben als ich. Das sind häufig diese Klassiker, meine Kinder sollen Arzt, Anwälte, bla werden, wo viele Kinder, Migrantenkinder auch im Erwachsenenalter nur studiert haben, weil Mama und Papa das wollen. Oder total unglücklich in ihrem Job sind, aber das gemacht haben, weil sie die Hoffnung von den Eltern sind und die haben sich ja immer den Arsch aufgerissen, damit die überhaupt das machen können. Also die Last die ist wirklich schwer zu tragen. Und da rauszukommen mit so einer heftigen Schuldgefühlsspirale, das ist echt schwierig. Viele haben dann auch Angst vor einer sozialen Bewertung. Also wenn mein Kind aufwällt, werden wir als Familie abgewertet. Und dieser Schutzmechanismus ist dann natürlich, wenn außen alles unsicher ist, wird es innen strenger geregelt. Ne? Ich habe ja auch schon von dem Vater erzählt, der auf einmal richtig streng geworden ist und auf einmal sehr bestimmt geworden ist und das vorher im Herkunftsland gar nicht war laut seiner Familie. Das ist, wenn außen halt, das kann ich auch verstehen. Also ich habe ja eh immer den Drang, gerne alles zu kontrollieren. Und wenn ich dann das Gefühl habe, ich kann das nicht, dann stresst mich das massiv. Mal mehr, mal weniger. Ich kann auch mal mehr, mal weniger gut natürlich damit umgehen. Aber in was für einer Situation bin ich bitte im Vergleich zu Menschen, die wirklich komplett alles abgebrochen haben und hier alles neu anfangen mussten? Da kann ich mir schon echt vorstellen, dass die versuchen wollen, das zu kontrollieren, was möglich ist. Und das sind halt leider dann oft die Kinder. Was hilft, sind dann eben nicht diese moralischen Zeigefinger. Also ich fand es immer hilfreich, eher so zu kommen wie, ich sehe, dass Ihnen wichtig ist, dass Ihr Kind gut zurechtkommt. Lassen Sie uns gemeinsam überlegen, was ihm hier in dieser Gruppe hilft, gut zurechtzukommen. Ich finde das toll, dass Sie Ihre Kinder beschützen wollen. Sowas eher zu bestärken und dann zu überlegen, ne, also nicht gegen die zu arbeiten und zu sagen, das ist aber krass, sondern den Wunsch dahinter zu akzeptieren und zu sehen und den zu bestärken und dann zu gucken, welche anderen Möglichkeiten gibt es. Und dann das Verhalten halt zu beschreiben, ohne zu etikettieren. Also heute hat ihr Kind zwei Kinder geschubst, statt ihr Kind ist aggressiv. Also das finde ich auch immer nochmal. Weil das Verhalten zu beschreiben, wenn das möglich ist, in einer Sprachbarriere, und es kommt ja auch drauf an, mit welcher Gestik und Mimik man das macht, macht natürlich viel mehr Offenheit bei dem Gegenpart als eine Stempelung von, ihr Kind ist aggressiv. Woher hat er das denn? Wieso ist er denn so aggressiv? Das ist ja dann immer das Nächste. Schlagen Sie Ihre Kinder zu Hause? Mhm. Dann gibt es noch das Kind respektlos versus das Kind ist selbstbewusst, ne? Wie das aussieht, also das Kind antwortet frech, widerspricht, ignoriert Anforderungen oder das Kind wirkt unkooperativ, macht nicht mit. Da könnten typische Fehldeutungen sein, das Kind ist wahnsinnig respektlos und von den Eltern, ja, die verstehen mein Kind nicht, mein Kind wird unfair behandelt. Was häufiger dahinter steckt, ist sprachliche Überforderung, also das Kind versteht Anweisungen nicht vollständig, die Pragmatik und der Kommunikationsstil, also Direktheit, Lautstärke, Mimik werden unterschiedlich gelesen. Stressreaktionen können das sein, ne? Zum Beispiel Trauma sogar, Freeze, Fight or Flight. Kinder reagieren bei Überforderung körperlich häufig, ja nicht logisch, wie wir mittlerweile ja wissen, nach der fast 80. Folge. Und natürlich Grenzen testen, wie überall, aber wird halt schneller als kulturelle Problematik erklärt als bei anderen, was ich auch super schwierig finde. Also wenn wir davon ausgehen, dass man ja, dass viele Kinder mit Migrationshintergrund in zwei Universen leben. Die müssen in der Außenwelt Deutsch sprechen und sich komplett den deutschen Standardregeln anpassen. Und innen gibt es einfach ganz andere Kommunikations- und Kulturcodes. Das kennen wir beide ja auch zum Teil. Und das war für uns ja schon schwierig, obwohl wir schon sehr gut integriert sind.
Mhm. Und nie eine Sprachbarriere hatten auch, ne?
Genau. Und auch mit dieser, das wird anders interpretiert. Also ich weiß noch, wenn wir nach Tunesien geflogen sind, fand ich es mal total heftig, wie die da miteinander kommuniziert haben. Die haben laut geschrien und Gestiken und dann teilweise fand ich so einen richtig abfälligen, angeekelten Gesichtsausdruck, wenn die dann so miteinander geredet haben und so, ne? Bis ich verstanden habe, nee, so reden die halt. Also die haben dann über unspektakuläre Sachen, über einen Einkauf, über Wetter, über weiß der Kuckuck was geredet. Die waren aber so laut und aus meiner Sicht echt aggressiv. Ne, und hier ist das dann halt direkt, beruhigen Sie sich bitte direkt, beruhigen Sie sich, werden Sie mir nicht gegenüber so aggressiv. Ja, wird die Person vielleicht gar nicht. Ne, und auch das Kind nicht, wenn es gelernt hat, dass das die Art der Kommunikation ist. Dann kann man da nicht direkt eine Bewertung reinlegen, weil das ist für das Kind ja auch, ach so, jetzt bin ich aggressiv, was super, was heißt das denn jetzt? Was da helfen kann, sind also so Teachbacks, Also sag mir bitte kurz, was du jetzt machen sollst zu den Kindern. Kurze, klare Ein-Schritt-Aufträge. Nicht zieh dich um, räum auf, dann kommen in den Kreis und so weiter, sondern erst die Schuhe. Super. Dann zeige ich dir den nächsten Schritt. Also kleinschrittig einfach zu gucken, versteht der das kognitiv aufgrund der Sprachbarriere? Ja, ist es so? Kann es sein, dass die Kinder irgendwie anders belastet sind? Kann das ein Grund sein, warum die das nicht verstehen? Und nicht nur das als, ja, die werden eh nicht erzogen. Oder, ne, das ist ja oft so, die Jungs sind die Prinzen, die Mädels sind die Putzfrauen. Das sind ja auch noch immer so krasse Klischees. Mädchen dürfen gar nichts, Jungs dürfen alles. Mit denen Familien mit Migrationshintergrund einfach häufig auch noch zu kämpfen haben.
Ein Thema ist ja mit Sicherheit auch dieses ganze Elternzettel-Thema. Das hattest du ja eben schon mal kurz angerissen, wenn die Schulen irgendwas, keine Ahnung, Wandertag oder whatever und die Eltern müssen irgendwas unterschreiben und die Eltern wissen dann gar nicht, worum es geht oder können das nicht verstehen oder das ist ja auch häufig Konfliktpotenzial, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also die Zettel bleiben liegen, ne? Die Rückläufe fehlen, Formulare wirken ignoriert, ja. Und dann geht es natürlich um darum, Leute, also die Amtssprache ist einfach verdammt schwer teilweise. Also wenn ich mir Jobcenter-Sachen angucke, dann komme ich mir manchmal vor wie der letzte Doof auf dieser Welt.
Ja.
Weil ich das selber, und ich lese viel, ja, und ich kann auch dieses Fach Chinesisch, aber auch nach Jahren in diesem Job, ich selber nochmal überlegen muss, vor allen Dingen, wenn das dann ausgefüllt werden muss für das Kind, warte mal, müssen wir jetzt die Daten von der Mutter, dem Vater oder dem Kind angeben?
Mm.
Also AntragstellerIn ist dann ja häufig das Elternteil, aber es geht um das Kind. Manchmal muss das Kind aber auch selber eingetragen werden. So, also wenn ich damit schon Schwierigkeiten habe, wie soll das denn dann bitte, also das ist einfach nicht zu verstehen. Manche Eltern haben Angst, mit einer Unterschrift etwas zuzugeben oder auch etwas abzugeben oder Nachteile zu riskieren. Also es gibt ja kaum ein Land, was so bürokratisch ist wie Deutschland. Für jeden Pups musst du da ja irgendwas unterschreiben. Und das kennen viele Eltern einfach gar nicht. Darf Fritzchen nach dem Schwimmunterricht selbstständig nach Hause gehen, hatte ich eine Situation. Die haben das nicht unterschrieben, weil die haben da überhaupt den Sinn dahinter nicht. Warum denn nicht? Da musste ich denen erstmal erklären, dass es um eine Aufsichtspflicht geht und so weiter und dass das unterschrieben werden muss und dass das wichtig ist, weil sonst müsste der dann wieder zurück und bla bla bla. Als ich denen das dann erklärt hatte, war so, oh ja, okay, ja, dann, okay. Manchmal fehlt aber auch schlicht die Lesekompetenz. Auch das wird heute noch unterschätzt. Also, viele können sich das ja mittlerweile übersetzen, dafür müssten sie aber ja auch lesen können. Und es gibt ganz viele, die einfach gar nicht lesen können, die aber so schambehaftet sind, die das aber nicht sagen. Und dann prokrastinieren die. Und dann haben die teilweise so kleine Kinder, die selber nicht lesen können, also können sie es auch nicht übersetzen. Ja, und dann wird einfach ganz viel nicht überschrieben. Das ist aber natürlich ein Wahnsinns-Tabuthema.
Mhm.
Was ich super hilfreich finde, und das machen mittlerweile auch schon viele, vor allen Dingen in der Kita, wenn die Eltern kurz sehen beim Abholen. In der Schule ist das natürlich schwieriger. Formulare vor Ort gemeinsam durchgehen. Ganz kurz. Ein Piktogramm oder eine Checkliste statt ein Fliegstext finde ich auch sinnvoll. Aber da muss wieder irgendjemand dahinter sein, der das auch gerne machen will, der das umsetzen will. Und ich finde es auch wichtig, das zu benennen, zu sagen, boah, das ist super kompliziert geschrieben, ich erkläre Ihnen das kurz und Sie sagen mir, ob es so für Sie passt, okay? Da muss man ja, also da muss man ja irgendwie nicht, keine Ahnung, Krösus für sein, um ganz kurz runterzubrechen, warum man das so macht. Da muss man den Leuten auch kein scheiß Gefühl geben dafür. Ach, super, ich sehe Sie gerade, hören Sie mal hier, wollte ich Ihnen nur sagen, wenn man aber da sitzt, also, ja, Frau, also ich wollte Ihnen nur sagen, ich habe das ja jetzt schon dreimal wieder zurückgehabt beim Fritz, ne? Das ist natürlich gar nicht schön, ne? Also schon dreimal, also ich habe es ja dann auch immer wieder eingepackt, das Schriftstück, ne? Also, gibt es Gründe dafür, warum Sie das nicht unterschreiben wollen? Ja, wie gerne bist du dann mit dieser Person im Kontakt und unterschreibst das dann auch gerne? Ein weiteres Missverständnis ist, Eltern wirken im Gespräch zustimmend, ändern aber nichts. Die nicken immer, sagen, ja, 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 aber es passiert nichts. Und das ist natürlich für Schule, Kita und Co., die sind unehrlich, die wollen nicht kooperieren, die verarschen uns. Und was halt wirklich dahinter steckt, ist häufig Höflichkeitscode. Man sagt nicht, ich habe es nicht verstanden. Man geht nicht in die Diskussion, weil man sich sprachlich super unterlegen und unsicher fühlt. Es geht um Gesichtsverlust vermeiden. Also, ne, Unwissen wird nicht gezeigt, weil es auch schambehaftet ist, sonst denken die, wir sind dumm. Und eine Überforderung. Also, das sind zu viele Punkte, zu wenig Struktur, zu viel Blabla. Und dann meinen die mal, ja. Aber da passiert halt nichts. Also, was ich da sehr hilfreich finde, ist, das vorher zu sagen, ich will sicher sein, dass ich mich gut verständlich ausgedrückt habe. Können Sie mir vielleicht noch mal kurz sagen, was wir als nächstes tun werden? Es kann sein, dass ich einfach mit meinen Gedanken woanders war, ne? Dann weiß ich, ob ich das gut erklärt habe. Sowas. Also ich finde das gut, wenn ich dann die Verantwortung aufnehme, zu sagen, es liegt nicht an Ihnen, es liegt mit Sicherheit an mir, dass ich es nicht verständlich erklärt habe. Pausen zu machen, ne? Eine kurze Zusammenfassung, das Verschriftlichen, das sind alles Sachen, die viel mehr in der Praxis helfen, als diese Negativeinstellung gegenüber anderen. Ein krasses Vorurteil ist zum Beispiel ja auch, die Eltern wollen Sonderbehandlung, die Eltern wollen aber eigentlich nur Verständlichkeit. Also die Eltern fragen oft nach, wollen Wiederholungen, brauchen mehr Zeit, ne? Und die Kita und die Schule fühlt sich dann halt überfordert oder unter Druck gesetzt. Das ist ja in all den Beispielen irgendwie dann auch so. Realistisch betrachtet ist es aber, es geht meistens nicht um Sonderrechte, sondern um einen Zugang. Also wer die Sprache und die Systemlogik nicht sicher hat, braucht andere Zugänge, um die gleichen Dinge zu verstehen. Ja, also gleich behandeln ist halt nicht immer gerecht. Da haben wir ja in unserem vorigen Podcast-Folge drüber gesprochen, wo es um Gleichbehandlungen und so geht und warum das eben nicht möglich ist in Deutschland. Verständlichkeit ist halt ein Teil von Teilhabe. Punkt aus.
Wie wirkt sich das alles auf Jugendamt und Jugendhilfe aus? Also wir haben jetzt ja viel über Schule und Kita geredet, wo ja auch nochmal eine andere Dynamik herrscht, als wenn jetzt wirklich eine Jugendhilfe in der Familie ist.
Ja, da finde ich es einfach wahnsinnig wichtig zu entstigmatisieren, ohne das Jugendamt und die Jugendhilfe an sich zu verharmlosen. Also, was sind Hilfen zur Erziehung? Eine grobe Erklärung, nicht juristisch, sondern einfach verständlich. Freiwillige Hilfen versus Kinderschutzverfahren, Unterschiede benennen, ohne Angst zu schüren. Also, ich finde, unabhängig von Migration oder nicht, das sollte immer passieren. Es sollte immer aufgeklärt werden, was ist jetzt hier gerade meine Rolle? Sind wir hier gerade in einem Kinderschutzproblem oder sind wir hier in einem anderen, in einem freiwilligen Hilfeprozess? Dann mit den häufigen Mythen aufräumen, ne? Die nehmen sofort die Kinder weg. Also auch Migrantenfamilien unterhalten sich ja untereinander, ne? Und dann gibt es Menschen, die ja schon länger da sind aus der gleichen Community und dann kann es sein, dass da diese Mythen eventuell weitergeführt werden und damit direkt aufzuräumen, zu sagen, wir nehmen nicht sofort die Kinder weg, ne? In der Regel ist es ja ein langer Prozess, eine hohe Schwelle und es geht eher um Unterstützung und Obhutnahme ist eine Ausnahme. Also das würde ich am Anfang echt immer sagen, zu sagen, wer bin ich, was ist meine Rolle und in welchem Kontext treffen wir uns hier. Und das bitte auch mit Übersetzer. So, also das finde ich total wichtig, weil das ist so komplex, das müssen die Eltern wirklich verstehen, da gibt es kein Wenn und Aber und da kann man später nicht einfach einen Brief schreiben und hoffen, dass die Eltern das verstehen. Was die Eltern aus meiner Sicht in so einem Gespräch brauchen, ist halt transparent, Anlass, Ziel, Ablauf und Rollen. Ganz klar. Und nicht in einem Sozialarbeiter-Wischiwaschi, was wir ja sehr gut können, viel reden, ohne eine Aussage zu treffen, sondern ganz klar, nüchtern, ohne viel drumherum.
Willst du den Fachkräften noch eine Art Checkliste oder sowas mitgeben für die Arbeit mit Migrantenfamilien?
Also was ich machen kann, ist, euch meine innere Checkliste mitzugeben, unabhängig von Familien mit Migranten, sondern generell Familien, wenn ich in ein Gespräch gehe. Dann ist für mich immer wichtig, ganz klar für mich zu haben, worum geht es heute konkret? Geht es mir heute darum, den Eltern etwas mitzuteilen? Geht es mir darum, für das Kind eine Lösung zu finden? Geht es für mich darum, um Absprachen zu treffen? Also das im Vorfeld klar zu haben, um mit dieser Klarheit ins Gespräch zu gehen. Was ist mein Ziel? Ein ganz konkretes Ziel nach dem Gespräch. Welche Schritte erwarten Sie von uns? Also die Eltern von uns auch, ne? Und woran merken wir Fortschritt und bis wann? Auch das ganz klar für sich zu haben. Wenn man jetzt sagt, ja, okay, mal gucken, wie es läuft. Das ist so ein typischer Sozialarbeiter-Satz. Ja, was heißt das denn? Viel zu unspezifisch. Wenn wir bis da und da, sollten wir merken, dass die Rückmeldungen regelmäßiger kommen, dass, keine Ahnung, dass das Frühstück regelmäßig kommt. Ich würde mir ganz klare Zeitfenster setzen, in die ich das auch wirklich überprüfen kann. Dann die Dolmetscherregel, ne? Wenn Sprache unsicher ist, DolmetscherInnen, Vertrauenspersonen, Notizen, nachfragen und wiederholen lassen. Zusammenfassung am Ende, können Sie bitte kurz zusammenfassen, hatte ich eben schon erwähnt, finde ich auch immer wichtig, egal ob mit Migrationshintergrund oder nicht, finde ich generell immer wichtig. Und für den Fachkräfte-Selbstcheck kann ich nur sagen, ich sage für mich immer, okay, habe ich klar gesagt, warum das Treffen stattfindet? Habe ich Vereinbarungen schriftlich und verständlich gemacht? Habe ich Ressourcen benannt? Nicht nur Probleme, auch ein ganz großes Problem in unserer heutigen Kommunikation, wie ich finde. Habe ich geprüft, ob alles verstanden wurde? Also dieses Teachback, ne? Was nehmen Sie mit? Was können Sie wiederholen? Ich glaube, das sind so die Sachen, die in mir drin immer ablaufen. Die kann ich euch gerne mitgeben.
Ja, ihr Lieben, ich hoffe, dass ihr einiges aus dieser Folge mitnehmen konntet und vielleicht auch bei euch selber den ein oder anderen Selbstcheck machen konntet. Denn manchmal handeln wir ja vorurteilsbehaftet, obwohl wir das gar nicht richtig wollen und gar nicht richtig mitbekommen. Ich glaube, dass bei der Arbeit mit Migrationsfamilien einfach ganz viel Empathie gefordert ist und man sich wirklich mal vorstellen muss, was diese Familien vielleicht durchgemacht haben und warum sie so handeln, wie sie handeln. Ich glaube, die allermeisten von euch machen das eh schon und es geht vielleicht im Alltag unter. Vielleicht haben wir jetzt für ein bisschen mehr Klarheit gesorgt, um das Ganze mal runterzubrechen und zu erzählen, worum es eigentlich geht, worum es den Familien geht und was es für Konflikte geben kann in Institutionen wie Kita, Schule und so weiter. Wir hoffen natürlich, dass ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid und bis dahin sagen wir Tschüssi.
Tschüssi.